In unserer Serie durch das Johannesevangelium befinden wir uns gerade in dem schmählichen Prozess gegen Jesus vor Pilatus. Und in diesem Prozess, da fallen lauter Spottworte, dreiste Behauptungen, falsche Anklagen, lästerliche, stolze, böse Worte. Die Menschen, sie schreien alle durcheinander. Es ist unruhig und jeder versucht nur seinen eigenen Willen lautstark durchzusetzen. Mit Wahrheit und mit Recht hat der ganze Prozess schon lange nichts mehr zu tun. Und in diesem ganzen Chaos, in diesem ganzen Wortgetümmel, da erinnert sich der Apostel Johannes dennoch an so einige Sätze ganz genau. Und er schreibt sie wortgetreu auf. Warum tut er das? Ich glaube, weil Johannes in diesen Sätzen die geheimnisvolle und mächtige Hand Gottes aufleuchten sah. Diese Hand Gottes, die selbst in einer Situation höchster Ungerechtigkeit und höchster Boshaftigkeit dennoch alles lenkt und leitet nach seinem guten Ratschluss. Johannes, er hat das in seinem Evangelium schon häufiger betont, häufiger aufgezeigt. Zum Beispiel in Kapitel 18, da erinnert er an diese böse gemeinte, aber doch gut gesprochene Aussage von dem Hohepriester Kaiaphas. Der sagte, es ist euch nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Ja, das, was er in Kapitel 12 genannt hatte, Johannes erinnert in diesem Prozess in Kapitel 18 noch einmal neu daran. Und was bei Kaiaphas in seinem Herzen eine Aufforderung zu einem Mordkomplott war, das geht doch in die Geschichte ein als eine Prophetie auf das stellvertretende Sühnopfer Jesu. Ein Mensch stirbt, damit das Volk nicht umkommt. Siehe da. Guter Rat aus bösem Mund, so können wir auch unseren heutigen Predigtext überschreiben. Guter Rat aus bösem Mund. Mitten im Gerichtsprozess dieser grausamen, verlogenen, betrügerischen und falschen Prozedur, da weist uns Johannes auf einige Aussagen hin, die weit mehr Gewicht tragen, als die Redner es eigentlich meinten. Siehe da, guter Rat aus bösem Mund. Wir lesen zunächst die ersten 6 Verse aus Johannes 19. Johannes 19, ab Vers 1. Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um. Und sie kamen zu ihm und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen, siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und er spricht zu ihnen, siehe, der Mensch. Als sie nun die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sagten, kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Erstens, siehe der Mensch. Siehe der Mensch. Das ruft dieser römische Statthalter die Menschen auf. Schaut doch einmal auf diesen Menschen. Schaut doch, wie dieser Jesus hier steht, verhöhnt, bestraft, verunstaltet, misshandelt. Schaut doch, seht doch, wie erbärmlich, wie gedemütigt, wie geplagt, wie erniedrigt dieser Mensch hier vor euch steht. Siehe der Mensch. Und Jesus, er hat immer noch dieses Spottgewand umhängen. Und er trägt die Dornenkrone auf seinem blutigen Haupt. Diese grässlichen Zeichen einer gefühllosen Maskerade, mit der sich die Soldaten über Jesus lustig machen. Und Pilatus, er sieht dieses dumme Spiel seiner Soldaten und er präsentiert diese schäbige, dieses perfide römische Theater dem ganzen Volk vor. Er führt Jesus hinaus und zeigt ihn als ein Spottbild öffentlich. Warum tut Pilatus das? Wohl einmal aus Verachtung. Offensichtlich störte er sich überhaupt nicht an diesen entwürdigenden Handlungen seiner eigenen Soldaten. Nein, er präsentiert sie öffentlich. Er präsentiert Jesus als ein Spottbild. Wohl auch, um sich selbst zu erheben. Spott und Lästerei hat immer etwas mit Eigenliebe und Stolz zu tun. Es ist eine Machtdemonstration. Doch Pilatus dachte mit diesem Spottauftritt wohl auch, er könnte Mitleid oder eine Art Genugtuung bei den Juden wecken. Er hat Jesus so sehr erniedrigt, so sehr gedemütigt, so leiden und bluten lassen, so sehr dem öffentlichen Gelächter preisgegeben, dass er dachte, nun wird der böse Eifer der Menschen schon gestillt werden. Jetzt werden sie doch irgendwie auch genug haben, wenn sie diesen geplagten Menschen sehen. Das muss ihnen doch genügen. Und dazu betont er auf ein neues, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Nichts, aber auch gar nichts, was der Strafe würdig wäre. Der offizielle Richter, er erklärt dreimal im Laufe des Prozesses die völlige Unschuld von Jesus. Dreimal wiederholt er, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Alle Gewalt, aller Spott, alles erduldet dieser Mensch Jesus unschuldig. Keinerlei Schuld ist an ihm. Und darum ruft Pilatus auf, siehe der Mensch. Pilatus' Plan ging nicht auf. Die Priester und die Diener, sie sehen den Menschen Jesus, sie sehen ihn und sie rufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Ihre Blutgier ist noch lange nicht gestillt. Nun, Pilatus' Aufruf, siehe der Mensch, ist in Gottes Vorsehung auch ein Aufruf an uns heute Morgen. Siehe der Mensch. Ja, Johannes hat sein Evangelium geschrieben, damit wir verstehen, wer dieser Mensch ist. Wer dieser Mensch Jesus ist. Wir sollen ihn betrachten, wir sollen ihn erkennen, wir sollen verstehen, was da gerade vor sich geht. Siehe der Mensch, ein Mensch von Fleisch und Blut, ganz wie wir. Und wisst ihr, bei dem Anblick Jesu konnte man mit den natürlichen Augen sehen, Fleisch und Blut, so zerschunden wie er war, mit offenen, blutenden, klaffenden Wunden. Jesus ist ganz Mensch. Er ist nicht nur eine Erscheinung, nicht ein Zwischenwesen. Siehe da auf dem Steinpflaster, da auf der Anklagebank. Da ist ein echter Mensch völlig erniedrigt, völlig zerschlagen, völlig dahingegeben. Doch hier sehen wir nicht nur einen Menschen grausam behandelt. Hier sehen wir auch den Menschen in seinem ganzen Wesen. Nämlich in seiner totalen Verdorbenheit. Siehe der Mensch. Es zeigt uns, siehe, zu was der Mensch fähig ist. An diesem verspotteten und geschundenen Menschen, Jesus Christus, sehen wir das Wesen der Menschheit. Die Grausamkeit und der Spott, mit der der öffentlich erklärte Unschuldige hier behandelt wird, zeigt auf, was der Mensch ist. Verdorben, ungerecht, sündig, schuldig. Siehe der Mensch. Im Nahen Osten und in Nordafrika werden im Internet häufig gezielt Fotos von leidenden Zivilisten oder vor allem auch von leidenden Kindern gezeigt. Weil jede Kriegspartei weiß, daran wird die Ungerechtigkeit und die Verkehrtheit der Angreifer besonders deutlich. Jeder, der solch ein Kind sieht, das ja offensichtlich keinen Anteil hat an dem Krieg, aber doch so leiden muss, der versteht, hier stimmt etwas nicht. Das ist verkehrt. Das ist ungerecht. Hier ist Schuld. Wie viel mehr? Hier. Siehe, was der Mensch mit dem einzig vollkommenen Gerechten tut. Siehe der Mensch. Und ein zweites. Siehe der Sohn Gottes. Wir lesen die Verse 7 bis 11. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz. Und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als nun Pilatus diese Worte hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus, woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. Von Mitleid oder Beruhigung ist überhaupt kein Ansatz. Das Bild des leidenden Menschen Jesus, das erschreckt sie kein bisschen. Dieses Volk, diese Priester und all ihre Diener, sie fordern die Todesstrafe, nämlich auf die grausamste und schändlichste Weise den Tod am Kreuz. Offensichtlich haben sie aber die Sorge, dass Pilatus selbst, dieser berüchtigte, ruchlose, gewaltsame Statthalter, dass er selbst zu viel Mitleid haben könnte mit diesem Menschen Jesus. Also wollen sie ihn auf etwas anderes aufmerksam machen. Sie rufen, er muss sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Nachdem Pilatus ruft, siehe der Mensch, da halten sie dem entgegen, siehe der Sohn Gottes. Das ist es, was er von sich selbst sagt. Siehe der Sohn Gottes. Ja, sie wollen Pilatus erklären, dass Jesus den Tod verdient hat, weil er sich anmaßt, Gott zu sein. Siehe doch, er sagt, er ist Gottes Sohn und nicht bloß ein Mensch. Die Priester haben hier sehr klar erkannt, welches Selbstverständnis Jesus hatte. Wenn er davon redete, dass Gott sein Vater ist, dann meinte er das nicht einfach nur im metaphorischen Sinne, so wie Israel sich als Volk auch als Sohn Gottes verstand oder wie der König, die Könige Israels manchmal bildlich Söhne Gottes genannt wurden. Nein, dieser Jesus, er beanspruchte eine vollkommene Einheit mit Gott, dem Vater. Dass er der einzigartige, der eingeborene Sohn Gottes ist. Und sie verstanden sehr genau, dass er sich damit als Gott bezeichnet. Ja, Jesus erklärte mehrfach, dass er der einzigartige Sohn Gottes ist. Wesenseins mit dem Vater. Doch dass Jesus diese Worte auch bekräftigte, das verschwiegen sie. Dass Jesus mit einer Vollmacht predigte, wie die Pharisäer und Priester sie nicht hatten. Dass er eine Weisheit hatte, dem die klügsten Köpfe nicht überlisten konnten. Dass er redete, wie kein Mensch jemals zuvor redete. Dass er Macht hatte über Naturgewalten, über Wind und Wellen, über Krankheiten und Dämonen. Dass er voller Güte und Barmherzigkeit war. Dass er seine Erkenntnis, dass selbst seine Erkenntnis des Gesetzes die Priester ratlos verstummen ließ. Ja, all das verschwiegen sie. All das verdrängten sie. Und dennoch fürchtete sich Pilatus auf einmal. Dieser römische Statthalter, der an vielen Stellen so dickhäutig ist, er fürchtet sich, als sie davon sprechen, dass Jesus sich als Sohn Gottes bekannte. Nun, die Römer hatten ihre eigenen Vorstellungen von in ihren Göttermythen von Halbgöttern und Göttersöhnen. Doch Pilatus erscheint für einen Augenblick zusammenzuschrecken. Dieser Mensch, kann es sein, dass er ein Sohn Gottes ist? Und er fragt Jesus, woher kommst du? Und Jesus schweigt. Er gibt ihm keine Antwort. Und Pilatus, er ist aufgebracht. Dieses Schweigen, er kann es nicht einordnen, er versteht es als eine Respektlosigkeit. Und er spricht von seiner Macht über Leben und Tod. Von seiner Autorität. Und da weist Jesus ihn zurecht. Pilatus hat seine Position nur empfangen von oben. Von dem wahren Mächtigen, von Gott. Ja, von da, wo Jesus herkommt. Von oben. Von Gott. Was Pilatus verborgen ist und die Juden ablehnen, Jesus hat volle göttliche Erkenntnis und göttliche Macht, selbst in dieser Situation. Er ist der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Er hat die Gottheit nicht abgelegt, als er die Menschheit angenommen hat. Siehst du in diesem Menschen, der dort so niedrig, so schlimm zugerichtet steht, siehst du hier den Sohn Gottes? Ja, so stellt sich keiner den Sohn Gottes vor. Weder die Juden noch die Römer. Doch tatsächlich, was keinem Menschen je in den Sinn gekommen wäre, hat Gott getan. Gott ist Mensch geworden. Nicht in Reichtum, nicht in äußerer Pracht und Ruhm, nein, er ist Mensch geworden, um zu dienen, um sein Leben hinzugeben, um nach dem Gesetz zu sterben. Und daran sehen wir die göttliche Weisheit und die göttliche Liebe. Er ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben für viele. Für seine Erwählten. Aus Gnade allein. Die Priester haben natürlich alles komplett verdreht. Sie sagen, dieser Mensch hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Dabei ist die Wahrheit, Gottes Sohn hat sich selbst zum Menschen gemacht. Aus Gnade, aus Liebe. Er hat sich selbst entäußert, hat Knechtsgestalt angenommen, hat sich erniedrigt, wurde gehorsam bis zum Tod. Siehe, der Sohn Gottes. Und ein drittes. Siehe, euer König. Wir lesen ab Vers 12. Daraufhin suchte Pilatus, ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten, wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an einen Ort genannt Steinpflaster, auf Hebräisch aber Gabbata. Es war aber Rüsttag des Passa. Es war um die sechste Stunde und er spricht zu den Juden: Siehe euer König. Sie aber schrien: Weg, weg, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Dann nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt wurde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Pilatus, er will Jesus losgeben. Ja, er nimmt sich vor, Jesus freizulassen. Sein Gewissen scheint sich irgendwo zu regen. Er hat irgendwo eine gewisse Furcht vor diesem Auftreten Jesu. Doch die Priester, sie wissen um die Schwachstelle von Pilatus, um seine Achillesferse. Wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Freund des Kaisers, auf Lateinisch Amicus Caesaris, das war vermutlich eine Art Fachbegriff für eine privilegierte Stellung unter den Römern. Jemand, der das Vertrauen und die Gunst des Kaisers genießt, die der Kaiser Roms durch Ehrungen und Geschenke belohnte, der wurde Freund des Kaisers genannt. Amicus Caesaris. Und die Priester, sie klagen Pilatus hier selbst an. Und sie deuten an, wenn du Jesus freigibst, dann kann das als Verrat an den Kaiser Roms gedeutet werden. Und so könnte Pilatus ganz schnell seine Privilegien, seinen Besitz, seine Ehre, sein komfortables Leben verlieren. Was macht er also? Er, der eben noch so selbstbewusst behauptete: Ich habe Macht, dich loszugeben, Jesus. Der dreimal bezeugte: Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Er knickt ein. Er beugt sich der Lüge. Und wie in Panik schwenkt er wieder um und schreitet auf dieses Steinplateau, um Jesus zum Tod zu verurteilen. Und er ruft zum Spott: Siehe, euer König! Mir scheint, mit diesem spottenden Unterton, damit bloß niemand seine Loyalität zum Kaiser anzweifeln kann. Siehe, euer König! Pilatus beugt sich dem Willen des Volkes, der Ungerechtigkeit. Und die Priester, sie beugen sich ihrerseits ganz unter den Kaiser. Eine skurrile Geschichte. Sie wollen mit Jesus nichts zu tun haben. Nicht mal zum Spott soll er ihr König heißen. Und darum erklären sie in wildem Eifer: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Das ist im Judentum eine heftige Aussage. Diese Juden, sie gehen so weit in ihrer Ablehnung von Jesus, dass sie die Königsverheißung des Messias und die Herrschaft Gottes insgesamt verleugnen. Sie werfen alles über Bord, um bloß nichts mit Jesus zu tun haben zu müssen. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Die Hoffnung auf den verheißenen Messias, das Bekenntnis zu Gott, dem wahren König, alles hinausgeworfen. Sie ergeben sich lieber diesem verhassten Kaiser Tiberius, der übrigens für sich selbst göttliche Verehrung verlangte, der sich selbst als eine Art Sohn Gottes verstand. Sie wollen lieber diesem Kaiser Tiberius sich ergeben, als Jesus, dem wahren und einzigartigen Gottmenschen, als König anzuerkennen. Dem von Gott gesandten Christus. Und wir sehen hier in diesem Moment, wie in der Begegnung mit Jesus Christus sowohl die religiöse als auch die staatliche Regierung völlig kollabiert, völlig zusammenbricht. Doch einer bleibt König und Herr, Jesus Christus. Siehe, euer König. Seine Verurteilung zum Kreuzestod ist in Gottes Ratschluss der Schritt zu seiner Erhöhung. Ein Schritt auf seiner Thronbesteigung. Ja, durch sein freiwillig stellvertretendes Leiden und seinen unschuldigen Tod am Kreuz bereitet er einen Thron der Gnade, damit alle, die sich ihm freudig ergeben, die ihn anerkennen, die ihm vertrauen als ihrem König, damit sie Vergebung und Frieden finden. Durch den Tod am Kreuz und die Auferstehung am dritten Tage hat Jesus selbst die absolute Vollmacht über Leben und Tod, über Freiheit und Gericht errungen, was weder Pilatus noch Tiberius hatten. Pilatus, wie auch die Priester und alle, die in diesem Leben ihre Knie nicht vor Jesus, unserem König, beugen wollten, sie werden ihn einst sehen, den sie durchbohrt haben. Sie werden ihn sehen und wehklagen und sich fürchten vor dem Zorn des Königs. Darum rät schon Psalm 2, wie wir eingangs gesungen haben, lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Siehe, euer König, Jesus Christus. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er herrscht schon jetzt, schon heute und er muss herrschen, bis auch die letzten Feinde zum Schemel seiner Füße gebeugt werden. Das ist der Ratschluss Gottes, den er ausführt, trotz all dem Toben der Völker. Siehe, euer König, ist darum ein guter Rat. Ein guter Rat aus bösem Mund. Siehe, euer König, beugt euch vor dem Herrn. Der König über Leben und Tod, über Freiheit und Gericht. Siehe, euer König, bergt euch bei ihm. Allein bei ihm ist Zuflucht und Schutz. Unser Text erfordert uns auf zu sehen. Ein guter Rat aus bösem Mund. Siehe der Mensch, siehe der Sohn Gottes, siehe euer König. Wir wollen noch einige praktische Blickpunkte ausmachen. Erstens, siehe auf die Naturen und Ämter Christi. Ich denke, das ist eine ganz praktische Anwendung, die wir aus diesem Text nehmen können. Eine der wichtigsten Überzeugungen des christlichen Glaubens ist die Lehre von den zwei Naturen Jesu Christi. Jesus ist gleichzeitig ganz Gott und ganz Mensch. Es gibt einige Sekten wie die Zeugen Jehovas oder die Mormonen, auch Religionen wie das Judentum oder den Islam, die zwar die Existenz von Jesus glauben, an die Existenz von Jesus glauben, aber eben nicht an seine Gottheit und Menschheit zugleich. Doch ohne diese Lehre gibt es kein Evangelium, gibt es keine Rettung. Diese Lehre ist nicht nur irgendwie ein theologisches Konstrukt. Die Bibel beschreibt, dass die Trennung zwischen Gott und Menschen durch die Sünde so groß ist, dass kein Mensch sie überwinden kann, nur Gott. Doch der Mensch ist schuld auf seiner Seite an der Trennung. Er häuft die Sünde auf, die Gott nicht einfach übersehen kann, wenn er heilig und gerecht bleibt. Und darum musste der allmächtige Gott Mensch werden, um die Trennung zu überbrücken in seiner göttlichen Macht, aber auch als Mensch für die Schuld von Menschen zu bezahlen. Als Mensch hat Jesus einen neuen Bund zwischen Mensch und Gott aufgerichtet. Als Gottmensch ist er der Mittler zwischen Gott und Mensch geworden. Das konnte kein Engel, das konnte kein Geist, das konnte kein guter Mensch. Niemand anderes konnte es ausrichten als Jesus Christus, Gott und Mensch zugleich. Und jeder, der an Jesus glaubt, glaubt, dass Gott Mensch wurde, um für Sünder zu sterben, weil wir Menschen es in eigener Kraft niemals in das Reich Gottes geschafft hätten. Dass Christus gekommen ist, um ewiges Leben zu schenken, um uns Anteil zu geben am Reich Gottes. Jeder, der darum Jesus persönlich sein Leben anvertraut, der hat Frieden und Gemeinschaft mit Gott. Wie können wir also auf die Natur Jesu blicken? Vielleicht stellst du dir die Frage, gilt diese Rettung mir überhaupt? Gilt diese Rettung mir? Ich komme doch nicht aus Israel, sondern aus Deutschland. Kann ich diesen Retter überhaupt für mich beanspruchen? Nun, Jesus ist Gott, Mensch geworden. Das bedeutet, wir alle, egal woher wir kommen, was wir erlebt haben, wie alt wir sind, jeder Mensch, ja, wir alle brauchen einen und denselben Retter. Da gibt es keinen Unterschied. Gott ist Mensch geworden, damit Menschen gerettet werden können. Gott musste Mensch werden, um Menschen zu retten. Und darum ist Jesus der einzige Retter für Menschen. Darauf zu vertrauen heißt, auf ihn zu blicken. Wenn du ein Mensch bist, dann fordere ich dich auf. Siehe auf Christus, Mensch und Gott zugleich. Oder vielleicht zweifelst du, ich bin so ein sündiger Mensch. Kann Jesus mich überhaupt retten? Habe ich nicht schon viel zu viel Schuld auf mich geladen? Siehe auf Jesus, Gott, der Mensch geworden ist. Niemand kann seine Retterkraft hindern, seinen Plan durchkreuzen. Es gibt keine Macht in dieser Welt, die Gott aufhalten kann, seinen Plan durchzuführen. Gott ist Mensch geworden, verachtet, verspottet, auf grausamste Weise hingerichtet. Er hat die Position des schlimmsten Sünders eingenommen. Er ist zum Fluch geworden. Und wenn du erkennst, dass du das verdient hättest, dann darfst du auch sehen, dann kann er auch mich retten. Weil er doch diese unterste, diese niedrigste Position eingenommen hat. Er ist Gott, der in all seiner Kraft Mensch geworden ist, um Sünder wie dich und mich zu retten. Und niemand kann ihn hindern. Aber vielleicht denkst du, ich glaube ja an Jesus, aber ich falle immer wieder in Sünden. Kann Jesus mich davor bewahren, abzufallen? Seht ihr, kein Mensch kann dich im Glauben bewahren. Der beste Pastor, der beste Pfarrer wird dich nicht im Glauben halten können. Du selbst kannst dich nicht im Glauben bewahren. Selbst wenn du alles Mögliche an Eiden und Gelübden ablegen würdest. Aber Jesus ist Gott. Und er hat durch sein Opfer am Kreuz Menschen für sich erkauft, von denen er mit voller Gewissheit spricht: Niemand raubt sie mehr aus meinen Händen. Ich werde sie auferwecken am letzten Tag. Jesus ist Gott, Mensch geworden. Und das bedeutet, er hat Kraft zu erhalten, zu bewahren bis auf den letzten Tag. Vielleicht zweifelst du aber auch an Jesu Willen. Will Jesus mich überhaupt retten, wenn ich doch so ein schlimmer Sünder bin und Gott so ein heiliger und gerechter Gott? Und auch da, schau einmal auf die Naturen Jesu. Jesus ist Mensch geworden, unter anderem auch, damit er wahres, einfühlsames Mitleid haben kann mit uns. Er kann und hat sich voll mit uns identifiziert. Und das ist der Beweis seiner Liebe, seines Retterwillens. Er weiß um unsere Schwachheiten, er weiß um deine Sünden. Er weiß um alle Versuchungen in dieser Welt. Und dennoch ist er uns nahe gekommen. Dennoch ist er Mensch geworden. Ob in trauriger Erkenntnis deiner eigenen Sünde, ob in Schmerz oder Demütigung, in Sorgen und Nöten, in Zweifel und Ängsten, in Einsamkeit und dem Gefühl, dass niemand dich versteht, in Angst vor dem Tod, in Schrecken vor dem Gericht, siehe auf Jesus. Gott wurde Mensch, um Sünder wie dich und mich völlig und bleibend mit Gott zu versöhnen. Vertraust du seiner göttlichen Kraft und vertraust du seinem menschlichen, stellvertretenden Opfer? Das bedeutet, auf seine Naturen zu blicken und darin Trost zu finden. Und blicke auch auf sein Amt. Jesus ist unser Prophet, unser Priester und unser König. Und in unserem Text werden wir aufgefordert, siehe euer König. Wie sehen wir Jesus als unseren König? Ein König ist es, der sein Volk beruft und versammelt. Wir hier in einer Gemeinde, ein Ausdruck davon. Und ein König ist es, der rettet und bewahrt, der verteidigt. Jesus segnet die Seinen als König und er besiegt und richtet alle Feinde. Jesus als König sehen bedeutet, diese seine Herrschaft anzuerkennen und darauf zu vertrauen. Vielleicht scheint erstmal alles völlig entgegen unseren Plänen zu laufen, aber Jesus ist mein König. Er hat Verantwortung über mich angenommen. Er wird mich führen, er wird mich leiten, er wird mich beschützen, er wird mich verteidigen. Lass sein Wort und seine Gebote, aber auch dein Leben und deine Einstellung leiten. Jesus als König zu sehen, heißt auch ihm gehorsam zu sein. Blicke auf ihn. Vertraue, dass dein König es gut mit dir meint. Dass sein Wort und sein Gebot nicht zum Schaden für dich ist, sondern zum Schutz, zum Segen. Blicke auf Jesus, deinen König. Vertraue darauf, dass er sein Amt in allem vollkommen ausrichten wird. Eine zweite Sache, die wir hier auch in unserem Text sehen, ist, siehe auf die verborgene Herrschaft. Das wird sehr, sehr deutlich. Pilatus glaubt, er sei der Mächtige. Er sei der, der die Geschicke seiner Untergebenen hier lenkt und leitet. Dass er Macht hat über Leben und Tod. Doch Jesus sieht auf die verborgene Herrschaft Gottes. Das, was von oben gegeben ist. Die Bibel betont so, so deutlich, gerade auch in dem Geschehen des Kreuzes, dass zwar viele Menschen daran beteiligt waren, Pilatus und Herodes, die Priester und die Soldaten, und sie alle haben sich schuldig gemacht. Aber das waren nur zweite Ursachen. Gott selbst hat in seinem Ratschluss alles geschehen lassen zur Rettung. In Apostelgeschichte 4 ist das der große Trost der Gemeinde. Sie sehen, Gottes Hand ist dennoch darüber gewesen. Er ist der Mächtige. Nicht ein Vogel fällt vom Himmel ohne sein Wissen, nicht ein Haar von deinem Haupt. Selbst die Machtposition von Pilatus ist von oben gegeben, von Gott zugelassen und für eine Zeit bestimmt. Doch dann stürzt Gott auch Mächtige vom Thron. Niemand kann seine Herrschaft hindern. Im Alten Testament muss sogar der große König Nebukadnezar, der babylonische König, bekennen, alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet. Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und ihm sagen könnte, was tust du? Der größte König seiner Zeit bekennt, Gott regiert. Und darum kann Jesus hier ruhig schweigen, wo so viele panisch schreien würden. Er schweigt, er gibt keine Antwort, denn er weiß, alles ist in Gottes Hand. Wenn in unserem Leben scheinbar alles schief läuft, ein Unfall durchkreuzt deine Pläne, eine Krankheit raubt all deine Kraft, du verlierst deinen Arbeitsplatz oder eine andere Person behandelt dich schlecht, siehe auf die verborgene Herrschaft Gottes. Auch wenn scheinbar alles daneben geht, Gott weiß darum und er herrscht dennoch. Und es fehlt ihm nicht an Mittel und Wegen, alles zum Guten mitwirken zu lassen für die, die ihn lieben. Und siehe auf dein Herz und dein Gewissen. Jesus spricht Pilatus schuldig. Habt ihr das gesehen in unserem Text? Er spricht Pilatus schuldig. Pilatus weiß ja, dass Jesus unschuldig ist, doch seine Angst vor dem Kaiser und die Liebe zur weltlichen Freuden ist größer, also übergeht er sein eigenes Gewissen. Und Jesus sagt, der, welcher mich dir überliefert hat, der hat größere Sünde. Ein Komparativ. Pilatus, du hast gesündigt. Du begehst hier eine Sünde, aber ich sage dir auch, derjenige, der mich dir überliefert hat, hat größere Sünde. Der Hohepriester und seine Leute haben noch größere Schuld, weil sie nicht nur ihr Gewissen übergangen haben, wie Pilatus, sondern auch noch andere zur Sünde verführt haben, ja das ganze Volk aufgehetzt haben. Verführung zur Sünde ist eine größere Sünde. Und außerdem kannten die Priester das Wort Gottes, die Verheißungen der Schrift. Sie wussten, wie Jesus mit Kraft erfüllte, was die Propheten weissagten. Und dennoch hassten sie ihn. Dennoch wollten sie ihn umbringen. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Von dem wird viel gefordert. Siehe auf dein Herz und dein Gewissen. Jede Sünde ist schrecklich und eine Beleidigung Gottes. Und jede Sünde ist Gesetzesbruch und verdient Strafe. Aber habe Acht auf deine Motive, auf dein Herz, auf dein Gewissen. Nimm Sünde niemals leichtfertig in Kauf. Auch wenn wir diesen Trost der Vergebung in Christus haben dürfen. Nimm Sünde niemals leichtfertig in Kauf. Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich nicht spotten. Hebe nicht weltliche, fleischliche Strategien über christliche Prinzipien. Übergehe nicht dein Gewissen oder das, was du erkannt hast in deinem Herzen, weil du meinst, es funktioniert besser. Es bringt dir ein bisschen mehr Bequemlichkeit, ein bisschen mehr Erfolg. Und Sünde ist schon nicht so schlimm zu rechnen. Meine nicht. Nur weil jeder es macht, kannst du deine Karriere auch gut durch Lügen und Mogeleien aufhelfen. Siehe auf dein Herz und Gewissen. Wer ein Freund des Kaisers sein will und dafür das Gesetz Gottes bricht, der hat Jesus nicht zum König. Der hat Jesus nicht zum König. Jakobus, er schreibt in Jakobus 4, Vers 4, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Ist es nicht genau das, was wir im Text finden? Ein Amicus Caesaris, ein Freund des Kaisers, heißt ein Freund der Welt zu sein. Aber bist du ein Freund Christi, ein Freund Gottes? Hast du lieb, was er lieb hat? Strebst du nach dem, was ihm gefällt? Ich las kürzlich die Grabinschrift eines alten Predigers. Und da war in diesen Stein gemeißelt: Ist das, wofür du lebst, es wert, dass Christus dafür starb? Ist das, wofür du lebst, es wert, dass Christus dafür starb? Ein auffordernder Satz, unser Herz, unser Gewissen, unsere Beweggründe zu erforschen. Und siehe auf das Wort Gottes. Die Priester, sie verkünden hier ganz groß, wir haben ein Gesetz. Sie sehen auf das Wort Gottes als ein Instrument zur Verurteilung anderer. Sie sehen das Wort Gottes als ein Mittel zur eigenen Machtposition. Wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben. Und bei Jesus meinen sie, die Gotteslästerei zu sehen, eine Sünde, die nach 3. Mose 24 mit dem Tod bestraft werden muss. Doch sie haben das Wort Gottes offensichtlich nie gelesen als etwas, das über ihnen steht und sie selbst richtet. Das Wort Gottes ist doch lebendig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert, das Mark und Bein durchtrennt. Hat es sie nie von ihrer eigenen Sünde überführt? Die Sünde des Mordes, des Hasses, des falschen Zeugnisses, des Neides, des falschen Gottesdienstes und so viel mehr. Haben sie nie erkannt, dass jeder, der nicht alles tut, was das Gesetz fordert, des Todes schuldig ist, unter dem Fluch Adams steht? Lasst uns das Wort Gottes so betrachten, dass es zuallererst unsere Sünde aufdeckt. Dass es uns zuallererst aufzeigt, wer wir als Menschen sind, vor dem lebendigen und heiligen Gott. Dass es uns überführt und zurechtweist. Und dann hinführt zu Christus, dem Gesetzgeber, der sich selbst freiwillig hat schlagen lassen zu unserem Frieden. Er musste sterben nach dem Gesetz, das es war. Aber an unserer Stelle, weil wir den Tod verdient hatten. Weil wir die Lästerer und die Sünder sind. Siehe richtig auf das Wort. Als ein Spiegel deiner Sünde, als ein Wegweiser auf Christus hin, als ein Wegbegleiter, um nach dem zu streben, was recht und angenehm vor Gott ist. Und schließlich siehe auf deine Zunge. Unser Predigtext zeigt uns einen deutlichen Kontrast zwischen Jesus und dem Volk vor dem Prätorium. Jesus, er ist völlig ruhig. Ganz besonnen. Er schweigt vor Pilatus. Und wenn er etwas sagt, dann ist es ganz klar und bedacht. Und wir sehen hier in diesem Prozess vor Pilatus immer wieder einen Wechsel. Im Prätorium, wo sich Pilatus mit Jesus unterhält, und dann vor dem Prätorium, die Juden, die wollten ja nicht in das Prätorium hineingehen, weil sie Angst hatten, sich verunreinigen zu würden. Und sich unrein zu machen. Und es geht immer dieser Wechsel. Pilatus geht immer hin und her. Im Prätorium spricht er mit Jesus. Vor dem Prätorium spricht er mit dem Volk. Und man merkt förmlich, was für eine andere Geräuschkulisse da ist. Eine ganz ruhige, besonnene Unterhaltung mit Jesus. Und vor dem Prätorium wildes Geschrei. Die Volksmenge, sie schreit in hysterischer Aufregung, kreuzige, kreuzige, weg mit ihm, kreuzige ihn. Wir sehen, dass es eine Tugend ist, die Zunge zu kontrollieren. In Amos 4 heißt es, ja, ich kenne eure vielen Verbrechen und eure zahlreichen Sünden. Sie bedrängen den Gerechten, nehmen Bestechungsgeld und drängen ihm im Tor der Armen zur Seite. Darum schweigt der Einsichtige in dieser Zeit, denn es ist eine böse Zeit. Können wir schweigen? Können wir ruhig bleiben, wenn uns Unrecht getan wird? Oder wenn alles um uns herum schreit? Es gibt Zeiten zum Reden. Aber die Bibel ermutigt uns niemals zum unbesonnenen oder unbedachten Reden. Wir sollen keine Perlen vor die Säue werfen. Das heißt, nicht reden, wenn gar keine Bereitschaft zum Hören ist. Und deswegen schweigt Jesus hier vor Pilatus, wie er auch vor Herodes geschwiegen hat. Er bricht nicht in Panik aus und meint, jeden Strohhalm noch ergreifen zu müssen, um sich irgendwie selbst zu retten. Aber die Bibel ermahnt uns auch, dass wir unsere Zunge beherrschen sollen, wenn wir nichts Gutes zu sagen haben. Dass wir uns nicht einfach nur durch die Emotionen, durch die Gefühle, durch die Erregungen unseres Herzens leiten lassen und aussprechen, was wir hinterher bereuen müssen. Paulus schreibt den Ephesern, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Epheser 4, 29. In diesem Sinne, lasst uns auf die Zunge sehen, dass wir zur Erbauung und zur Gnade reden, statt in Streit, in Zank, in Lästerei, in Geschrei auszubrechen. Und wenn wir schauen auf Christus, gerade auch hier, wo ihm so viel Unrecht angetan wird, wenn wir schauen auf Christus und wissen, er herrscht doch. Ich muss mit meinen Worten nicht alles gerade biegen, was krumm ist in dieser Welt. Ich kann schweigen, wenn es notwendig ist, wenn es gut ist, im Vertrauen auf den Herrn. Und ich kann reden, wenn es notwendig ist und wenn es gut ist, zur Erbauung und zur Gnade. Dann heißt es, auf Christus zu schauen. In all diesen Bereichen siehe auf Christus. Gott, der Mensch wurde, um Sünder wie mich und dich zu retten. Er ist unsere einzige Hoffnung, unser König der Herrlichkeit, unser Friedefürst.